Ja, ganz herzlichen Dank. Das stimmt wirklich. Wir können es uns nie genug vor Augen führen, was wir Jesus alles zu verdanken haben, was er für uns getan hat. Ich denke, es muss immer wieder neu Grund sein, darauf unser Leben zu gründen. Herzlichen Dank, dass ihr uns da so mit hineingenommen habt. Am vergangenen Sonntag haben wir uns ja hier als Einstieg Gedanken gemacht über eine erfundene Heldengestalt. Wir haben Winnetou betrachtet, den Karl May erfunden hat. Karl May hat ja einige Bücher geschrieben, also etliche, insgesamt glaube 95 Bücher geschrieben und darunter auch einige Bücher über den wilden Westen mit Winnetou. Und ich habe als Kind diese Bücher verschlungen. Es war schon sehr beeindruckend, sich da so hineinzudenken. Und am letzten Sonntag haben sich einige geoutet, die ebenfalls so von Karl May beeindruckt sind. Und ich muss sagen, seit meiner Jugendzeit ist für mich Karl May mein Lieblingssachse aus Radebeul geboren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kannte damals Jens Hildebrand noch nicht. Seither ist dieser Platz in meinem Herzen umstritten und umkämpft. Heute werden wir am Einstieg eine Geschichte uns vor Augen führen, die ebenfalls im wilden Westen sich abspielt, aber tatsächlich so geschehen ist, nicht erfunden wurde. Es geschah im März im Jahr 1836. Da lag Texas im Clinch mit Mexiko. Mexiko war eigentlich so diejenigen, die das Sagen hatten über Texas, obwohl die texanische Bevölkerung ja zusammengesetzt war von vielen Leuten, die aus den Vereinigten Staaten hier zugezogen waren. Viele Europäer haben sich in Texas niedergelassen, darunter auch etliche deutsche Leute, und die fühlten sich sehr wohl. Und trotzdem zwang nun Mexiko die Bevölkerung, die mexikanische Staatsangehörigkeit anzunehmen, sich also unter dieses mexikanische Joch zu bewegen. Und das hat natürlich für enorme Unstimmungen gesorgt. Und die Texaner sagten, wir müssen uns dagegen auflehnen. Wir können das nicht einfach so geschehen lassen. Wir sind Amerikaner und keine Mexikaner. Und so gab's dann ab dem Oktober 1835 eine kämpferische Auseinandersetzung um die Freiheit. Und das spitzt sich immer mehr zu, dann schließlich im März 1836 steht die Entscheidung so kurz vor der Tür in diesem texanischen Unabhängigkeitskrieg. Der mexikanische General und Präsident Santa Anna hat mit einer Armee von 7000 Soldaten den Rio Grande überschritten, um den Aufstand niederzuschlagen. Und mit 5000 Soldaten steht er nun vor den Toren San Antonios, einer alten Missionsstation, die auf die spanischen Missionare zurückging, die Alamo genannt wird. Und dann kommt der Führer, der Oberbefehlshaber von dieser Missionsstation San Antonio, Alamo, Colonel Travis, und sagt seiner Bevölkerung, 200 Leute waren noch da, Leute, ich habe euch schlechte Nachrichten, wir können keine Unterstützung bekommen. Wir müssen alleine kämpfen oder wir müssen aufgeben. Wir müssen San Antonio fallen lassen. Er hat die Leute vor die Entscheidung gestellt. Wollen sie gegen diese 5000 Mexikaner kämpfen oder wollen sie gehen? Und er hat sie herausgefordert, indem er mit seinem Degen in den Sand von Alamo eine Linie gezogen hat und sagte, wenn jemand bleiben möchte, wenn jemand kämpfen möchte, soll er bitte diese Linie überschreiten, auf meine Seite gehen. Was sich hier zugetragen hat, wie sich diese Männer von San Antonio entschieden haben, ist auf diesem kurzen Videoclip zu sehen.
Ich habe euch zusammengerufen, weil ihr die Wahrheit erfahren sollt. Russell bringt schlimme Nachricht. Wir müssen das Fort ohne Hilfe verteidigen. General Santa Anna hat fast 5000 Mann gegen uns aufgeboten. Hier entscheidet nicht mehr Tapferkeit, sondern euer Gewissen. Solange es dunkel ist, könnt ihr euch in Sicherheit bringen. Ich werde keinem Vorwürfe machen, der nicht bleiben will. Wer nicht geht, komme über diese Linie.
Männer, allein komme ich nicht über die Linie. Wer von euch will mir behilflich sein?
Danke, Männer.
Außer einem einzigen haben alle, die sich damals in Alamo aufgehalten haben, diese Linie überschritten. Und bei dieser entscheidenden Schlacht am 6. März 1836 ist dann diese alte Missionsstation San Antonio nach 13-tägiger Belagerung gefallen. 189 Männer haben damals ihr Leben verloren. Sie sind namentlich heute noch bekannt. Auch Colonel Travis und Davy Crockett waren darunter. Die Helden von Alamo. Einfache Männer, Handwerker, Bauern, Siedler, denen die Freiheit einfach nur jeden Preis wert war. Mit ihrem Schritt über die Linie gab es für sie einfach kein Zurück mehr. Sie waren bereit, den höchsten Preis zu bezahlen, ihr Leben. Wenige Tage nach dieser verlorenen Schlacht damals von Alamo gelang es dem texanischen Oberbefehlshaber Sam Houston, gegen die Mexikaner zurückzuschlagen. Sie führten den Kampf um die Freiheit ihrer Heimat Texas mit dem Schlachtruf Remember the Alamo. Erinnert euch an Alamo. Die haben ihr Leben für uns gegeben. Und so haben diese Soldaten von Texas ebenfalls einen Schritt über die Linie gewagt, ihrerseits, und damit zur Freiheit von Texas beigetragen. Auch heute noch, ungefähr 176 Jahre später, können Menschen Helden von Alamo werden. Ja, auf der Homepage kann man das eindeutig so sehen. Da heißt es hier oben, become a hero. Man muss nur mindestens $100 spenden an diesen Verein der Gedenkstätte von Alamo und schon wird man seinem Helden. So einfach geht es heutzutage. Naja, okay. Es waren damals halt einfach andere Zeiten. Wir haben am vergangenen Sonntag in unserem Gottesdienst hier einen Einblick genommen in das Leben eines Menschen, der kein Held war, der einer von diesen einfachen Leuten war, wie sie in Israel ja viele gab, mit dem Namen Gideon. Wir haben so einen ersten Einblick gewagt in sein Leben. Israel war damals 7 Jahre lang unter feindlicher Qual, wurden gequält von den feindlichen Armeen, von den Midianitern und Amalekitern, die jedes Jahr neu hereingezogen sind und das gesamte Getreide zerstört haben, vernichtet haben, angezündet haben, die ganzen Herden weggetrieben haben, geplündert haben, und sie hatten eigentlich keine Chance. Und da war dieser eine Mann mit dem Namen Gideon kein Held, beileibe nicht. Und wir haben am letzten Sonntag festgestellt, dass Gott einfach auch keine Helden braucht. Wenn Gott sein Ziel erreichen möchte, dann braucht er keinen Helden dafür. Denn er selber trägt die Verantwortung für das, was geschieht. Aber er will, dass er das Kommando haben darf. Er möchte Oberbefehlshaber unseres Lebens sein. Er will Menschen, die zu allem bereit sind. Menschen, die ihm ganz gehören und ihm völlig gehorchen wollen, wie wir es in dem letzten Lied unseres Lobpreises gesungen haben. Und wieder gebe ich dir mein Leben hin. Solche Leute will er haben. Und so hat Gott für den Gideon damals ebenfalls so eine Linie gezogen. Gideon sollte herausgefordert werden, sein Leben ganz in Gottes Hände zu legen. Dass Gott was mit ihm machen kann. Und wir werden sehen, dass das auch damals für Gideon so eine Entscheidung über Leben und Tod war. Nicht zu wissen, wie er da rauskommt. Die Bibel beschreibt uns diese Bewährungsprobe, diesen Schritt über die Linie für den Gideon mit folgenden Worten.
Sie können es hier vorne mitlesen oder auf Ihren Infoblättern. Es geht um den Abschnitt aus dem Buch der Richter, Kapitel 6, die Verse 25 bis 32. In dieser Nacht sprach der Herr zu Gideon: Nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, der 7 Jahre alt ist. Reiß den Altar ein, den dein Vater dem Baal errichtet hat. Und haue den Aschera-Pfahl um, der daneben steht. Dann bau dem Herrn, deinem Gott, hier auf der Höhe dieser Befestigung einen Altar und bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den 7-jährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar dar. Als Feuerholz gebrauche das Holz des Aschera-Pfahls, den du umgehauen hast. Gideon nahm 10 von seinen Knechten und befolgte die Anweisungen des Herrn. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Früh am nächsten Morgen, als die Bewohner der Stadt aufstanden, entdeckten sie, dass der Altar des Baal eingerissen, der Aschera-Pfahl daneben verschwunden und ein Stier auf einem neu erbauten Altar geopfert worden war. Die Leute sagten zueinander: Wer hat das getan? Sie fragten herum und forschten nach, und schließlich fanden sie heraus, dass es Gideon, der Sohn von Joasch, gewesen war. Gib deinen Sohn heraus, verlangten sie da von Joasch. Er soll sterben, weil er den Altar von Baal zerstört und den Aschera-Pfahl umgehauen hat. Aber Joasch erwiderte allen, die um ihn herumstanden: Wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für ihn kämpft, soll noch an diesem Morgen sterben. Wenn Baal tatsächlich ein Gott ist, wird er sich selbst dafür rächen, dass jemand sein Altar eingerissen hat. Von da an wurde Gideon Jerub-Baal genannt. Das bedeutet: Möge Baal sich selbst rächen, weil er den Altar des Baal eingerissen hat. Soweit das Wort des Herrn. Ausgerechnet im engsten Umfeld wird Gideon herausgefordert, einen Schritt über die Linie zu gehen. Und es gibt kein Zurück mehr. Gideons Vater Joasch hat irgendwann mal in der Vergangenheit auf seinem Grundstück einen Altar für den Gott Baal und ein Standbild für die Göttin Aschera aufgerichtet. Er war so geteilt. Einerseits wohl noch für Gott, aber andererseits auch halt diese Lebensversicherung durch die fremden Götter. Und vermutlich, so wie das ganze Dorf dann später reagiert, werden diese Kultgegenstände von der ganzen Bevölkerung von Ophra als Heiligtümer benutzt. Das muss man sich also nicht so als einen einfachen kleinen Hausschrein vorstellen, der in der Wohnzimmerecke steht, sondern das war eine richtig große Anlage für den fremden Götzendienst. Beträchtliche Ausmaße. Man hat vor einigen Jahren bei Ausgrabungen in Megiddo einen Baalsaltar gefunden, ausgegraben. Der hatte immerhin eine stolze Höhe von 1,40 Meter und 10 Meter im Durchmesser. Das war also schon eine ordentliche Kategorie, so ein Altar. Da haben wir diese Bilder im Hintergrund, wie sie heute in Megiddo bei diesen Ausgrabungsstätten vorzufinden sind. Das stellt was dar. Baal und Aschera sind in der damaligen Zeit als Fruchtbarkeitsgötter verehrt worden. In dieser Funktion als Gott für die Fruchtbarkeit ist Baal verantwortlich für das Wetter zum Beispiel, für den Regen, für den Tau, dass die Landschaft wieder fruchtbar wird, dürres Land fruchtbar gemacht wird. Von den Menschen werden diese Götter, auch Aschera, verehrt mit dem Anliegen der Fruchtbarkeit, auch um Nachwuchs bekommen zu können, als Götter für die Potenz, um Kinder zeugen zu können. Und so werden auf diesen Heiligtümern, in diesen Heiligtümern Tiere geopfert. Immer mit dem Anliegen, dass sie Fruchtbarkeit bewirken sollen. Diese Heiligtümer waren meistens auf Hügeln, auf Anhöhen aufgebaut worden, waren weithin sichtbar und majestätisch über das ganze Land erhaben. Und nun soll Gideon diese fremden Heiligtümer zerstören und für Gott einen neuen Altar bauen und diesem lebendigen Gott ein Opfer bringen. Das ist die Aufgabe, die Gott dem Gideon zumutet. Das ist ein eindeutiger Schritt über die Linie, wie damals bei Colonel Travis. Wer wagt es, über diese Linie zu gehen? In der eigenen Familie soll Gideon die Karten auf den Tisch legen. Volles Risiko. All in. Wenn Gideon das tut, gibt es kein Zurück mehr. Dann liegt sein Leben nur noch in Gottes Hand. Und dabei weiß ja auch jeder von uns, der in einer Familie aufgewachsen ist oder der selber eine Familie hat, dass es gerade in der Familie am schwierigsten ist, seinen Glauben zu leben. Hier ist doch der Ort, an dem ich bestens bekannt bin. Wo man meine starken Seiten genauso gut kennt, wie eben die schwachen oder die schwarzen Seiten meines Lebens. Das ist doch gerade der Ort in der Familie, in der Ehe, wo am meisten Fehler passieren. Hier werde ich doch am häufigsten schuldig. Und gerade da gilt es, Farbe zu bekennen, seinen Glauben hineinzutragen. Umso wichtiger ist es doch, gerade in Ehe und Familie, den Glauben an Jesus nicht mit einem Tabu zu belegen, sondern hineinzutragen und in diesem persönlichsten Umfeld zu pflegen. Das bewahrt davor, eine Maske aufzusetzen. Eine fromme Maske, hier so und da so. Der Glaube an Jesus schließt ja Fehler und Niederlagen immer mit ein. Da kann es so befreiend sein, wenn man sich dann in Ehe und Familie um Verzeihung bitten kann, aus der Vergebung heraus leben kann, eben weil ich da daheim keinem irgendetwas vormachen kann. Ich weiß, dass nicht jeder das Vorrecht so erleben kann, dass alle Familienangehörigen im Haus den Glauben an Jesus teilen. Manchmal erfährt dieser Glaube gerade in dem engsten Umfeld der eigenen vier Wände massive Ablehnung. Und erfordert es ein hohes Maß an Weisheit und Einfühlungsvermögen, dass nicht noch zusätzliche Barrieren, die ja eh schon bereits bestehen, noch mehr aufgetürmt werden. Aber ich bin immer herausgefordert, diesen Schritt über die Linie zu gehen. Die Karten auf den Tisch zu legen. Es gibt keine Alternative dazu. Den Glauben zu verstecken ist keine Lösung. Ich weiß, dass man dann als Christ in einer nichtchristlichen Familie unter besonderer Beobachtung steht. Mit ganz anderen Maßstäben gemessen wird und höheren Erwartungen ausgesetzt ist. Ich weiß, wie schwierig es ist, trotzdem hier zu leben. Aber es ist keine Lösung, im engsten Kreis von Ehe und Familie den Glauben einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Gerade hier geht es doch los, die Beziehung zu Jesus zu leben. Unmittelbar vor der Haustür, in den eigenen vier Wänden, in der eigenen Familie. Hier ist die Linie gezogen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich selber in verschiedenen Situationen herausgefordert wurde, die Linie zu überschreiten. Aber ich bin dankbar. In meinem Elternhaus, da waren alle Christen. Das war für mich nicht das große Problem, hier die Karten auf den Tisch zu legen. Und jetzt freue ich mich über eine Familie, wo ich das ebenfalls so frei leben kann. Für mich war die Schule eher das Problem. Die Klasse. Damals als 14-jähriger Jugendlicher in meiner Schulklasse die Karten auf den Tisch zu legen. Das war mein Problem. Wir waren damals unterwegs ins Schullandheim, der Jugendherberge in Flensburg. Damals sah das so aus. Ja, also der Held hier ist ganz links zu sehen. Wow. 4 Bettzimmer in der Jugendherberge. Und ich habe genau gewusst, mir war das so klar, damals als 14-Jähriger vor 50 Jahren. Es war mir sowas von klar, ich kann meinen Glauben nicht zu Hause lassen. Ich darf das nicht tun. Und so wollte ich dort auch in der Bibel lesen. Aber ich habe es nicht geschafft in unserem 4-Bettzimmer. Ich habe mich auf der Toilette eingeschlossen. Habe dort Bibel gelesen. Da hat mich keiner gestört. Und ich habe danach dann, als ich vom WC wieder zurückkam, die Bibel schön heimlich in meiner Tasche verschwinden lassen. Ich blieb vor der Linie stehen. Ich bin kein Held. Aber aus dieser Erfahrung habe ich mich entschlossen, es zukünftig besser zu machen. Und bei den folgenden Studienfahrten, da habe ich die Bibel auf dem Bett gelesen. Sollten die anderen doch denken, was sie wollten. Es ist doch mir jetzt völlig egal. Mir hat damals der Schülerbibelkreis an der Schule sehr geholfen, diesen Schritt über die Linie jetzt zu wagen. In meiner Klasse. Die Karten auf den Tisch zu legen. All in. Das wollte ich tun. Wir haben im Schülerbibelkreis füreinander gebetet. Und auf einmal war das gar nicht mehr so schwierig. Wenn dieser Schritt über die Linie mal gegangen worden ist, dann ist nicht mehr so schwer, weiterhin auch dazu zu stehen. Und auf einmal wussten es alle in meiner Klasse, wie ich in Glaubensthemen drauf bin. Das war kein Geheimnis mehr. Und da hat sich auch keiner mehr gewundert, als ich selbst dann noch in der großen Pause in den SBK ging, also Schülerbibelkreis, wenn wir eine Klausur über die große Pause hinweggeschrieben haben. Und die Lehrer wussten Bescheid, dass ich halt die Klausur geschwind unterbreche, um beten zu gehen. Nein, ich bin kein Held. Aber ich habe erlebt, wenn die Linie erstmal überschritten ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ich erinnere mich auch noch gut, wie wir bei uns daheim in unserem 600-Seelendorf sonntags, wir hatten nachmittags Gottesdienst, als ganze Familie durch das ganze Dorf zu Fuß gepilgert sind. Und wir hatten die Bibel und unser Liederbuch in der Hand. Und wir haben genau gewusst, wie viele Leute hinter welchen Vorhängen auf einmal uns beobachten, wie wir als Familie hier gewandert sind. Da kannte jeder jeden. Das war ein Schritt über die Linie. Jeder wusste Bescheid. Es gibt kein Zurück mehr. Wir waren festgelegt. Auch im vergangenen Jahr, als ich im Krankenhaus war für einige Zeit, da war es auch ein Schritt über die Linie. Offen zu sagen, dass ich Pastor bin und einen ganz heißen Draht nach oben habe und trotzdem dran bin. Aber es war eigenartig, da hat auf einmal keiner gefrotzelt, als ich bei den Mahlzeiten für mich gebetet habe, die Augen geschlossen habe. Und es war seltsam, wie auf einmal auch die Angestellten und die anderen Patienten so ganz offen auch mit Glaubensthemen umgehen konnten. Hochinteressant. Wenn der Schritt über die Linie erstmal gegangen worden ist, dann fällt es nicht mehr schwer. Und da gibt es unzählige Beispiele. Viele von uns haben sie auch schon erlebt. Wie man immer wieder neu vor so einer imaginären Linie steht, die uns Gott selber zieht und sagt, hey, komm rüber. Ein Schritt. Es ist eine Herausforderung, aber stell dich eindeutig auf meine Seite. Geh diesen Schritt. Ich weiß, dass für sehr viele unter uns die Taufe solch ein entscheidender Schritt bedeutet. Da wird durch dieses Untergetauchtwerden doch eindeutig und sehr anschaulich öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass es für mich auch kein Zurück mehr geben soll. Ein unwiderruflicher Schritt, wo ich eindeutig Farbe bekenne. Es geht nicht mehr anders. Ich verabschiede mich ganz bewusst von meinem alten Leben. Jesus bedeutet mir alles. Und das sollen die anderen auch in meiner Familie und Verwandtschaft, auch in meinem engsten Umfeld, sollen sie es mitbekommen. In neutestamentlicher Zeit geschah das so ganz selbstverständlich, dass Menschen, sobald sie sich auf Jesus festgelegt hatten und gesagt haben, Jesus, du bist für mich mein Leben. Wenn ich an dieses Kreuz denke, was du für mich getan hast, du bedeutest mir alles. Die wurden dann umgehend getauft. Oftmals noch am selben Abend, in der gleichen Nacht, gingen sie runter an den Fluss, um getauft zu werden. Es war in der Taufe so ein Schritt über die Linie, um eindeutig Position zu beziehen. Und die gleichzeitige Bestätigung zu erhalten, bei Gott auf der anderen Seite der Linie, mit offenen Armen und seinem Heiligen Geist in Gottes Mannschaft aufgenommen zu werden. Die Taufe ist solch ein Schritt über die Linie. Nun, vielleicht ist dieser Schritt bei Ihnen jetzt auch dran, getauft zu werden. Vielleicht überlegst du dir das gerade. Ja, nimm dieses Anliegen mit ins Gebet. Frag Gott danach, was dein Schritt sein soll über diese Linie. Gideon, damals in diesem Bibelabschnitt, den ich gelesen habe, Gideon hat Angst, diese Linie zu überschreiten. Er ist kein Held. Und er muss auch keiner sein. Gott mutet es ihm trotzdem zu, diese Feuertaufe zu erleben. Gott weiß genau, wenn es Gideon hier gelingt, diesen Schritt über die Linie zu gehen, hier Farbe zu bekennen, dann ist der Rest des Auftrags gar nicht mehr so schwierig. Und wir erinnern uns ja, dieser eigentliche Auftrag hieß ja, die Feinde zu besiegen. Und es geht ganz klein los in der eigenen Familie. Und wenn Gideon es hier schafft, wer sind denn dann noch die Amalekiter, bitteschön? Mit einem kleinen geht's los. Und Gott macht es ihm nicht leichter. Gideon muss sich diesen Ruck geben. Da muss er durch jetzt, dieses eine Mal. Er muss sich überwinden. Es gibt keine Alternative dazu. Und Gideon gibt sich diesen Ruck. Er trommelt 10 Knechte zusammen und gemeinsam erledigen sie diese entscheidende Bewährungsprobe nachts. Eben weil er Angst hatte. Der Altar für Baal wird eingerissen. Das Aschera-Standbild wird umgestürzt und zu Brennholz verarbeitet. Und danach wird ein neuer Altar gebaut, eben für diesen lebendigen Gott. Das Holz wird aufgeschichtet und ein Stier aus Joaschs Stall als Brandopfer geschlachtet und obendrauf gepackt. Anschließend stecken sie das Ganze in Brand. Legen sie schlafen. Auftrag ausgeführt. Also, alles erledigt. Wir sind über die Linie. Aber was jetzt draus wird, liegt an dir, Gott. Am nächsten Morgen noch steigt der Rauch auf zum Himmel und der Gestank von verbranntem Fleisch liegt in der Luft. Und die Bewohner von Ophra sehen sofort, was geschehen ist und sie suchen natürlich den Verursacher von dieser Schandtat und diesem Sakrileg. Und da spricht sich schnell der Verdacht herum, dass es Gideon gewesen sein muss, den man dafür zur Verantwortung ziehen soll, den man zur Rechenschaft bittet. Und so versammeln sich die Bewohner mit ihren Dreschflegeln und Sensen und Knüppeln vor Joaschs Anwesen, um den jüngsten Sohn Gideon zu lynchen. Der soll bezahlen dafür. Und da merken wir an dieser Reaktion der Bevölkerung, dass diese Nacht wirklich für Gideon sein persönliches Alamo ist. Da ging es wirklich um Leben und Tod. Aber er erfährt in dieser Nacht auch oder an diesem frühen Morgen dann des nächsten Tages, dass Gott sich auf seine Seite stellt. Dieser Schritt über die Linie war ein Schritt in Gottes Arme. Joasch, sein Vater, tritt der blutgierigen Menge entgegen und fordert sie auf, dass der geschändete Gott Baal das Problem doch bitte selber lösen soll. Wenn er wirklich Gott sei, wie das behauptet wird, dann soll er doch bitte selber gegen Gideon, seinen Sohn, kämpfen. Dann muss es ihm doch auch gelingen, ohne das Zutun von irgendwelchen Menschen. Gideon soll doch durch Gottes Hand für den Frevel bestraft werden. Wow. Gideon ist kein Held. Aber in seinem Vater hat er den ersten Menschen bereits für Gott gewinnen können. Der Schritt über die Linie beginnt bereits am nächsten Morgen Kreise zu ziehen. Joasch ist bereit, auf die Unterstützung durch fremde Götter zu verzichten. So kann es gehen. Gott will, dass es alle verstehen. Bevor die Feinde besiegt werden, müssen sie im eigenen Land erstmal mit den fremden Göttern aufräumen. In der Familie geht es los. Im eigenen engsten Umfeld, in meinem Alltag, dort, wo ich jeden Tag bin. Hast du eine Idee, an welchen Punkten deines Lebens Gott mit dir über die Linie gehen will? Was könnten die Bereiche sein, an denen du noch geteilt bist? Vielleicht ist es auch die Frage, wie bei mir damals als 14-Jähriger, wie deine Klassenkameraden darüber denken, wenn du dich zu Jesus bekennst und du die Angst hast, dass sie dich ausklammern werden. Aber es geht in der Klasse nicht um Leben und Tod, also meistens nicht, jedenfalls wie damals bei Alamo oder Ofra. Aber es ist eine schwere Entscheidung für jeden Schüler, der mit Jesus lebt. Aber meinst du nicht auch, dass Gott sich persönlich dann auch zu dir stellen wird? Wenn du diesen Schritt über die Linie gehst, dass du dich auch von Gott mit offenen Armen empfangen wirst, hat er es bei Gideon nicht genauso getan? Für andere ist es vielleicht dieser Bereich in der Arbeit, wo du auch jeden Tag 8 und mehr Stunden zubringst, wo Gott von dir erwartet, einen Schritt über die Linie zu gehen. Für deine Kollegen. Vielleicht ist auch diese Entscheidung dran, dass du dir überlegst, wie es mit deiner Karriere weitergehen soll. Dich dir keine Kraft mehr lässt und keine Zeit mehr lässt, um für Gott deine Gaben einzusetzen. Die Gaben, die er dir geschenkt hat. Vielleicht ist es auf der Arbeit der Schritt über die Linie, deine Karriere zu begrenzen. Meinst du nicht, dass Gott dir in seinem Reich Erfüllung geben kann? Vielleicht ist es für andere der Wohlstand oder der Besitz, der mich so geteilt sein lässt. Einerseits schon Gott, andererseits aber auch das Geld. Und es gewinnt immer größere Bedeutung. Kann es sein, dass es hier so einen Schritt über die Linie braucht, wo es dann kein Zurück mehr geben kann? Meinst du nicht, dass es dich richtig befreien und glücklich machen könnte? Deinen Gott niederzureißen, zu teilen, abzugeben, vom Besitz und Wohlstand in Gottes Reich zu investieren. Wir könnten weitermachen. Ihr kennt wahrscheinlich alle solche Linien, solche Herausforderungen, die vor euch stehen. Und das sind so viele Fragen, die uns dieser Bibeltext mit auf den Weg gibt. Und jeder ist selber dafür verantwortlich, seine Antwort darauf zu finden. Und jedes Mal stehen wir an einer entscheidenden Linie und sind herausgefordert, einen Schritt zu gehen. Aber wenn Gott den ängstlichen und zurückhaltenden Gideon motivieren konnte, dann gelingt ihm das doch vielleicht auch bei dir. Vielleicht schafft er es, wenn du einige Momente in der Stille bist, dich in seine Mannschaft zu holen, über die Linie in seine Arme zu schließen. Und dazu musst auch du kein Held sein. Nehmen wir uns einige Momente ganz in der Stille, wo jeder für sich solch eine Entscheidung treffen kann, über die Linie zu gehen. Und wenn jemand das gerne mit einem Menschen durchsprechen möchte oder jemand einfach nur möchte, dass man ihn im Gebet begleitet, diesen Schritt über die Linie zu gehen, gerade in diesem engsten Umfeld, in der Ehe, in der Familie, in der Schulklasse oder am Arbeitsplatz, dann kommt nachher einfach hier nach vorne. Das sind Mitarbeiter aus unserer Praystation. Die werden mit dir beten dafür, dass du es ganz persönlich erleben kannst, dass dein Schritt über die Linie, dein Alamo, in Gottes Arme geht. Aber jetzt nehmen wir uns alle Zeit, also nicht alle Zeit, sondern jeder nimmt sich Zeit, um mit Gott zu reden in der Stille. Ich spreche dann das Abschlussgebet. Jesus, vielen Dank dafür, dass es du selber bist, der uns an diese Linie geführt hat. die jeder Einzelne hier kennt. Weil wir genau wissen, dass du selber auch herausgefordert warst, eine Linie zu überschreiten. Das war bei dir damals am Vorabend deiner Hinrichtung. In Gethsemane war für dich diese Linie. Ob du dich wirklich dafür investieren sollst, Menschen zu retten. Und du hast dich für uns entschieden. Du hast dich für deinen eigenen Tod entschieden. Und wir verdanken dir unser Leben. Wir verdanken dir unsere Ewigkeit. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du dich auch in unserem Leben durchsetzt. Du siehst auch, wie oft wir geteilt sind, so hin und her gerissen. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Schritt über die Linie zu wagen, die Karten auf den Tisch zu legen, Farbe zu bekennen, uns zu dir zu stellen und für dich Entscheidungen zu treffen, die auch unpopulär sein können, die alles von uns verlangen. Aber lass jeden von uns erleben, dass dieser Schritt über die Linie der Schritt ist, der uns in deine Arme führt. Zeig du uns konkret, was dran ist und was du von uns möchtest. Und wir sind auch keine Helden, aber setz du dich durch in unserem Leben. Übernimm du das Kommando. Amen.